Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Einmal Hoffnungslosigkeit und wieder zurück. Das wird uns in dieser Ostergeschichte vor Augen gestellt. Ja, es geht heute noch einmal um eine Ostergeschichte, einen Osterbericht. Es ist ein bisschen ein besonderer Bericht, denn er wird uns in dieser Ausführlichkeit nur bei Lukas geschildert. Eine kurze Bemerkung am Ende des Markus-Evangeliums fasst ihn zusammen. Aber auch die Leute, die hier die Erfahrung mit dem auferstandenen Jesus machen, sind keine Leute aus dem Jüngerkreis von den Zwölfen. Sie gehören zum weiteren Umfeld, zum größeren Jüngerkreis, nicht zum Kreis der Apostel. Einer wird mit Namen genannt, Kleopas. Vermutlich wird sein Name genannt, weil man ihn damals in der Gemeinde noch kannte. Das heißt, er hat nachher in der Gemeinde eine Rolle gespielt. Aber wer ist das Zweite? Die Frau von Kleopas hieß nach dem Johannesevangelium Kapitel 19, 25 Maria. Ein Name, der damals sehr geläufig war. Aber diese Maria gehörte zu den Frauen, die bei der Kreuzigung von Jesus dabei waren, die zuschauten. Und aus der Tradition weiß man, dass die beiden einen Sohn hatten, der Simon hieß, und der in der ersten Gemeinde in Jerusalem eine tragende Rolle später übernahm. Man hat immer wieder überlegt, wer ist denn wohl der zweite Namenlose? Oder ist es vielleicht eine Frau? Ist es vielleicht diese Maria, die Frau des Kleopas? Sie beiden gemeinsam zurückgehen? Oder ist es der Sohn? Vermutlich eher nicht, denn wenn er so wichtig war, später in der Gemeinde hätte man seinen Namen eher auch erwähnt. Aber vielleicht bietet die Geschichte dadurch, dass wir weder von Kleopas sehr viel wissen, noch wer überhaupt die zweite Person war, uns noch besser die Möglichkeit, uns selbst in dieser Geschichte zu entdecken. In unserem Leben Erfahrungen aufzuspüren, wahrzunehmen, die mit dem, was hier berichtet wird, vergleichbar sind. Die beiden sind unterwegs von Jerusalem nach Emmaus. Lukas gibt noch eine Entfernungsangabe. Wenn man das genauer umrechnet, kommt dabei etwa 11,5 Kilometer raus. 11,5 Kilometer von Jerusalem nach Emmaus, einem Kaff irgendwo im Umfeld von Jerusalem, um eine Vorstellung zu haben, so wie von Lüdenscheid nach Halfa, was die Entfernung angeht. Auf jeden Fall sind sie auf diesem Weg und ich vermute, dass ihnen dieser Weg an diesem Tag besonders lang vorkommt. Warum? Weil das, was hinter ihnen liegt, in ihnen eine große Enttäuschung und Traurigkeit ausgelöst hat. Einige Tage vorher waren sie auf dem Weg nach Jerusalem, auch zu Fuß, aber da fiel es viel leichter. In der Vorfreude auf das größte Fest des Jahres, das Passafest in Jerusalem, da wollten sie dabei sein. Und besonders in diesem Jahr war es spannend. Ob in diesem Jahr wirklich Jesus dieses Fest, so wie man es traditionell erwartete, dass der Messias sich auf diesem Fest zeigen wird, ob Jesus in diesem Jahr endlich sich dazu bekennen würde, ja, ich bin der, auf den ihr wartet. In der letzten Zeit hatten sich die Dinge zugespitzt. Jesus war in aller Mund gewesen. Seine Wunder, seine Heilungen, aber auch sein vollmächtiges Reden, das Menschen innerlich getroffen und bewegt hatte und in ihrem Leben Neues in Bewegung gebracht hatte, neues Denken, ein neues Leben. Und dann hatte man auch gehört von Auseinandersetzungen mit den offiziellen Vertretern des jüdischen Glaubens. Ja, und dann gab es da noch diesen Einzug in Jerusalem, kurz vor dem Passafest. Der Mann auf dem Esel, vom Ölberg schnurstracks zum Tempel. Zeichen des Messias. Und dann diesen Eklat im Tempel, als Jesus den Geschäftsbetrieb bei der Vorbereitung auf das große Fest empfindlich störte und solche Unruhe stiftete, als er sagte, dieses Haus ist zum Beten, nicht zum Geschäfte machen da. Spannend, in diesem Jahr bei diesem Fest dabei zu sein. Und dann war alles ganz anders gekommen. Noch bevor Jesus irgendetwas hätte tun können in Jerusalem beim großen Fest, wurde er in einer Nacht- und Nebelaktion verraten, gefangen genommen, verhört, verurteilt, gefoltert und hingerichtet, gekreuzigt, aus, vorbei, die Sache mit Jesus. Diese Katastrophe, das war das, was auf ihnen lastete. Die Menschen von Jerusalem hatten sich von Jesus abgewendet, der engere Freundeskreis war abgetaucht. Aber irgendwie war das auch am Ende mit Jesus merkwürdig gewesen. Immer wieder hat er vom Leiden und Sterben geredet. Dann war da noch etwas Rätselhaftes. Nach 3 Tagen aufstehen, auferstehen, 3 Tage, kurze Zeit. Aber jetzt war doch schon der 3. Tag und dieser 3. Tag hatte alles für sie nur noch komplizierter gemacht. Ein paar Frauen frühmorgens am Grab, um Jesus die letzte Ehre zu erweisen, ihn einzusalben. Und dann das Grab offen, leer, kein Leichnam da. Stattdessen berichteten sie, dass da Engel erschienen seien, die sagen, er lebt. Auch die Überprüfung durch einige andere aus dem weiteren Jüngerkreis führte nur zu dem Ergebnis, das Grab ist leer. Wir finden keinen Jesus. Und so sind sie auf dem Weg nach Hause. Enttäuscht. Die Hoffnung ihres Lebens auf die Freiheit, endlich Freiheit von Unterdrückung, endlich wieder als vollwertige Menschen leben zu können. Mit Jesus begraben und zerstört. Viele Fragen, die sie beschäftigten. Wie soll es jetzt weitergehen? Jesus genauso gescheitert wie alle anderen Messiasse vor ihm. Im Blut erstickt. Der Freiheitsdrang des Volkes. Kann man so weiterleben? Woher soll die Kraft kommen, wenn alle Hoffnungen so kaputt sind? Das ist ihre Situation. Und ich lade uns ein, einfach mal an die Zeiten unseres Lebens zu denken, an die dunkelsten Stunden unserer eigenen Erfahrungen. Vielleicht haben manche von uns das auch erlebt, dass eine wichtige Hoffnung, eine Lebenshoffnung zerplatzt ist. Vielleicht haben manche es erlebt, dass eine Beziehung zerbrochen ist. Oder da kam die schlimme Nachricht, wie ernst es um die eigene Gesundheit steht. Oder da steht man am Grab eines lieben Menschen, jemanden, der einem so wichtig war, mit dem man so gerne noch Zeit verbracht hätte. Wenn wir uns da ein Stück hineindenken, hineinfühlen können, dann kommen wir der Stimmung dieser beiden, dem inneren Gestimmtsein, ihren Empfindungen ein Stück nahe. Sie sind noch nicht weit gekommen von Jerusalem Richtung Emmaus, da holt sie ein anderer Wanderer ein. Sie schenken ihm bei aller Konzentration auf sich selbst und ihre Probleme und ihr tiefgehenden Gespräche und Sorgen keine große Beachtung. Aber er geht irgendwie in ihrer Nähe. Wir wissen, dass es Jesus ist. Sie wissen es nicht. Und ich muss sagen, das ist etwas, was mich an dieser Geschichte bis jetzt immer nie befriedigt hat. Wie kann das eigentlich sein, dass man Jesus kennt oder überhaupt, dass man jemanden kennt, gut kennt, er einem wichtig ist und dann trotzdem ihn nicht erkennt? Nicht an seinem Schritt, nicht an seiner Umrissen, nicht an seiner Stimme. Kann das denn sein? Es gab bis jetzt keine Erklärung, wo Menschen versucht haben, mir zu erklären, warum das so sein kann, dass man jemanden kennt und trotzdem nicht erkennt. Das Einzige, was mir hilft, ist der Hinweis, den Lukas gibt, und eine zweite Überlegung. Der Hinweis, den Lukas gibt, ist ein ganz einfacher. Er sagt, ihre Augen wurden zugehalten, von Gott zugehalten. Oder wie es in unserer Übersetzung heißt, Gott verhinderte, dass sie ihn erkannten. Ja, das muss schon irgendwie übernatürlich zugegangen sein, dass sie Jesus nicht erkannt haben. Aber es gibt auch noch einen zweiten Zug in den Auferstehungsberichten, der das auch an anderer Stelle berichtet, dass Menschen dem Auferstandenen gegenüberstehen und ihn nicht sofort erkennen. Maria, morgens im Garten, die ihn für den Gärtner hält. Gut kann man sagen, verheulte Augen und noch nicht ganz hell. Aber dann auch der größere Kreis der Jünger am See Genezareth beim Fischen, die auch Jesus nicht erkennen. Und da sind sie zu mehreren. Also vielleicht doch auch so, dass der Auferstehungsleib von Jesus zum einen natürlich die Kontinuität darstellt. Seht meine Hände und meine Füße, die Wundmale. Aber auf der anderen Seite auch anders verwandelt. Und ein Ausleger schrieb dazu, vielleicht verstehen wir das erst, wenn wir selbst von Gott diesen anderen Auferstehungsleib bekommen haben, wie das ist mit dem, was Kontinuität ist und dem, was anders und neu ist. Die beiden unterwegs, Jesus mit ihnen, und sie merken es nicht. Und das, finde ich, ist so schön an dieser Geschichte. Denn ich finde, das ist eine Zusage. Auch wenn wir Jesus manchmal nicht erkennen, wenn wir nicht wahrnehmen, dass er da ist, er ist trotzdem da. Weil er der Sohn Gottes ist. Und Gott selbst hat schon gesagt, ich bin da, ich bin für dich da. Und Jesus ist der Immanuel, der Gott mit uns. Und ich möchte es heute Morgen ganz bewusst so sagen und so hören, egal in welcher Situation du gerade bist, ob erfüllt von Hoffnungslosigkeit, Traurigkeit, vielleicht aber auch voll von Freude und Begeisterung. Und wenn du nicht merkst, dass Jesus da ist, er ist trotzdem da. Und er geht mit, auch auf den dunklen und schwierigen Wegen. Und dann spricht der Unbekannte sie an. Worüber redet ihr? Fragt Jesus. Was beschäftigt euch denn so? Und es wird deutlich, Jesus interessiert sich für die beiden in ihrer Situation. Er holt sie da ab, wo sie sind. Er macht nicht einfach irgendwie über ihre Situation hinweg, sondern er fragt, was ist es, was euch beschäftigt? Und ich höre darin die Frage von Jesus an uns, was beschäftigt dich gerade? Was bewegt dich? Es interessiert mich. Rede mit mir. Die beiden verstehen natürlich immer noch nicht, dass es Jesus ist. Und dann wird ein interessanter Effekt dieser Frage berichtet. Diese Frage nimmt ihnen auch noch die letzte Kraft zum Weitergehen. Da blieben sie voller Traurigkeit stehen. Fehlt nur noch, dass sie sich hinsetzen und sagen, ich kann nicht mehr. Völlig kraftlos, gefangen in Traurigkeit. Und dann platzt es aus Kleopas heraus. Wie kann man nur so ahnungslos sein? Kleopas sagte, du bist wohl der einzige Mensch in Jerusalem, der nicht gehört hat, was sich dort in den letzten Tagen ereignet hat. Jesus lässt sich nicht abschrecken, dass er ihn als ahnungslos bezeichnet, sondern sagt, was waren das denn für Ereignisse? Und jetzt bricht es aus Kleopas heraus. Und so werden die beiden erstmal zu Zeugen einer zerbrochenen Hoffnung. Aber wenn man sich das anhört, was Kleopas sagt, ist das schon interessant. Ein Ausleger schrieb dazu, das ist sozusagen das Evangelium, die gute Nachricht nach Kleopas. Was er damit meint, ist, es ist eine Zusammenfassung von Jesu Leben, Wirken und Sterben. Eine Kurzfassung der Geschichte von Jesus. Er war ein Prophet, der von Gott und dem ganzen, vor Gott und dem ganzen Volk erstaunliche Wunder tat und mit großer Vollmacht lehrte. Jesus in einer Reihe mit den großen Propheten, mit einem Mose, der auch redete und Wunder tat, mit einem Elia. Jesus, einer von den ganz Großen, ein Prophet, einer, der Gottes Wort wirklich gesagt hat und getan. Und das ist interessant. Jesus, ein großer Prophet, ja. Das ist das Mindeste, was man über ihn sagen kann. Aber wenn Jesus tot ist und nicht lebt, dann ist es wahrscheinlich auch das Höchste, was man über Jesus sagen kann. Ein großer Prophet, so wie der Islam Jesus auch benennt. Ein großer Prophet und sogar ein Märtyrer, denn Kleopas geht dann ja auch auf das Ende ein, Kurzfassung der Passionsgeschichte. Doch unsere obersten Priester und anderen Ältesten haben ihn verhaftet, den Römern ausgeliefert, zum Tod verurteilen lassen und er wurde gekreuzigt. Aber der nächste Satz macht jetzt deutlich, warum man das, was Kleopas hier zusammenfasst, noch nicht wirklich Evangelium, gute Nachricht nennen kann. Denn es wird deutlich, wir hatten gehofft, er sei der Christus, der Israel erretten und erlösen werde. Wir hatten gehofft. Tiefste Vergangenheit, aus und vorbei. Wir hatten es gehofft, aber jetzt hoffen wir es nicht mehr. Jetzt ist unsere Hoffnung tot, jetzt scheint es so, als ob auch dieser Jesus gescheitert ist. Und es wird deutlich, sie haben nicht verstanden, worum es am Karfreitag ging. Sie haben darauf gehofft, dass Gott Israel, sein Volk, aus allem Leiden und aller Unterdrückung befreien würde. Und sie haben nicht mitbekommen, dass Gott durch das Leiden seines Sohnes Jesus Christus am Kreuz und sein Sterben die Erlösung bringt. Nicht Erlösung vom Leiden, sondern durchs Leiden. Und ohne Auferstehung, ohne Ostern ist Jesus der Gescheiterte, der getötete und abgelehnte Retter. Und die Worte, die er gesagt hat, so bewegend sie auch waren, sind Vergangenheit. Und ich finde spannend, dass auch die Entdeckung des leeren Grabes alleine das noch nicht ändert. Und dass für diese Menschen auch die Nachricht der Engel, dass Jesus lebt, noch nicht ausreicht. Sie noch nicht herausholt aus ihrer Hoffnungslosigkeit. Sondern es muss mehr passieren. Und jetzt geht Jesus mit diesen beiden trüben Wanderern einer auf einen Weg. Buchstäblich gehen sie weiter, denn irgendwann kommen sie an, sie müssen also wieder Kraft zum Weitergehen gefunden haben. Aber er geht nicht nur äußerlich mit ihnen einen Weg, sondern er geht auch innerlich mit ihnen einen Weg. Darauf sagte Jesus: Was seid ihr doch für unverständige Leute? Es fällt euch so schwer zu glauben, was die Propheten in der Schrift gesagt haben. Haben sie nicht angekündigt, dass der Christus alle diese Dinge erleiden muss, bevor er verherrlicht wird? Und er begann bei Mose und den Propheten und erklärte ihnen alles, was in der Schrift über ihn geschrieben steht. Was macht Jesus? Bibelarbeit. Er legt ihnen die Schrift aus, das Alte Testament. Ich würde zu gerne wissen, welche Stellen das waren. Aber das wird hier nicht erwähnt. Wir haben in der Passionszeit ja manche dieser Stellen auch schon erwähnt. Daniel 7, die Rede vom Menschensohn. Jesaja 53, der leidende Knecht Gottes, der die Schuld der anderen trägt. Aber vielleicht ging es gar nicht Jesus um einzelne Stellen, sondern um das Ganze. Ja, das ganze Alte Testament, die ganze Schrift, die bis jetzt vorlag, zielt auf etwas. Sie zielt darauf, dass deutlich wird, wir Menschen brauchen Rettung. Jeder Mensch braucht Erbarmen. Unfehlbare Liebe, Gnade. Das brauchen wir Menschen, das Volk Israel, aber auch die ganze Welt. Und darauf zielt das Alte Testament. Wir Menschen brauchen Erlösung, Rettung, Befreiung. Und weil Jesus der von Gott gesandte Retter und Erlöser und Befreier ist, darum zielt das ganze Alte Testament in seiner Ganzheit auch auf Jesus, neben den einzelnen Stellen, die wir besser verstehen, wenn wir ihn kennen und erst dann wirklich verstehen können, in ihrer tiefsten Bedeutung. Jesus legt ihnen die Schrift aus und was jetzt passiert ist, sie können es im Moment noch nicht so richtig wahrnehmen, sie können es eigentlich erst im Nachhinein beschreiben. Sie sagen, wurde unser Herz nicht warm dadurch, wie Jesus uns die Schrift erklärt hat, wie der Auferstandene zu uns geredet hat. Da ist etwas in uns angefangen, da ist etwas entbrannt in unserem Herzen, da ist etwas aufgeleuchtet. Da fing Glaube an. Und ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges. Wie die neugeborenen Kindlein nach der Milch verlangen, so verlangt ihr nach dem Wort Gottes. Wir brauchen das Wort Gottes zum Leben. Und Jesus, der Auferstandene, redet zu uns. Und darum redet er in Kraft. Und darum hat sein Wort Kraft und verändert das Leben und macht es neu. Aber er gebraucht die Worte der Schrift. Er redet durch dieses Wort, um auch unsere Herzen für ihn zu erwärmen. Und dieses Wunder ist kein Wunder, was nur damals passiert ist, sondern was heute passieren kann und in der Geschichte immer wieder passiert ist. Ich möchte ein Beispiel dafür vorlesen, weil ich finde, dass es sehr anschaulich ist. John Wesley, englischer Erweckungsprediger, einer der Gründerväter der methodistischen Kirche, schreibt in sein Tagebuch über den 24. Mai 1783, dort berichtet er über eine Erfahrung. Ich ging ohne große Lust zu einer Gesellschaft in der Aldersgate Street, eine Straße in London, wo jemand, und jetzt ist es interessant, Luthers Vorwort zu seiner Auslegung zum Römerbrief vorlas. Und jetzt beschreibt er, ungefähr 8:45, als er gerade die Veränderung beschrieb, die Gott im Herzen durch den Glauben an Jesus Christus bewirkt, fühlte ich, dass mein Herz merkwürdig erwärmt wurde. Ich spürte, dass ich Christus vertraute, Christus allein zur Rettung. Und mir wurde Gewissheit gegeben, dass er meine Sünden weggenommen hatte, sogar meine, und mich vom Gesetz der Sünde und vom Tod gerettet hatte. Michael Wilcock, ein Ausleger, der über das Lukas-Evangelium geschrieben hat und wo ich diese Szene gefunden habe, schreibt dazu: Es war William Hollands Lesung von Luthers Kommentar zum Brief des Paulus. Aber sogar in dieser dreifach indirekten Weise hörte Wesley die Stimme des lebendigen Christus und fand darin Rettung. Und das ist die Verheißung, dass Gottes Wort wirkt, weil der auferstandene, lebendige Jesus, der jetzt Sohn Gottes in Macht eingesetzt ist, wie es der Römerbrief beschreibt, diese Worte gebraucht, um zu uns zu reden, um unser Herz zu erwärmen und Glauben entstehen zu lassen. Gegen alle Enttäuschung und Hoffnungslosigkeit setzt Jesus das Wort der Schrift. Noch haben es die beiden Wanderer immer noch nicht kapiert, wer mit ihnen redet, aber sie werden ihn jetzt erkennen. Sie laden den immer noch Fremden nämlich ein, über Nacht bei ihnen zu bleiben. Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Jesus lässt sich darauf ein und dann sitzen sie am Tisch und dann heißt es, als sie sich hinsetzten, um zu essen, nahm er das Brot, segnete es, brach es und gab es ihnen. Auch da etwas Überraschendes. Der Gast nimmt auf einmal die Rolle des Hausherrn ein. Ich weiß nicht, ob es das damals gab, dass man einen Gast darum bat, das Tischgebet zu sprechen. Normalerweise tat das der Hausherr, der Vater in der Familie. Und er tat es eigentlich so, wie es hier von Jesus beschrieben wird. Uns fällt bei diesen Worten sofort das Abendmahl ein, aber wenn man an die beiden denkt, die mit Jesus am Tisch saßen, dann waren die ja wahrscheinlich gar nicht dabei gewesen bei diesem Mahl mit den Zwölfen. Sie kannten das aber trotzdem von Jesus. Wenn sie sonst mit ihm gegessen hatten, hat er jede Mahlzeit genau so eröffnet und auch als er die vielen in der Wüste oder in der Einöde zumindest speiste, auch da fing er so an. Und in diesem Moment erkennen sie ihn. Die Augen werden ihnen geöffnet. Jesus lebt. Und das verändert alles. Und ich höre darin die Einladung an uns im Wort Gottes und im Mahl. Und jetzt denke ich wirklich an das Abendmahl. Dürfen wir diese überraschende Erfahrung machen, Jesus lebt. Und diese Erfahrung verändert alles. Es ist wahr, Gott hat ihn bestätigt. Er ist nicht der Gescheiterte, sondern wirklich der Retter. Die Zukunft ist offen. Tod und Grab haben nicht das letzte Wort. Rettung und Erlösung sind nicht nur eine Theorie, sondern Wirklichkeit. Jesus lebt. Und dann finde ich spannend, welchen Effekt das auf die beiden hat, dass sie das jetzt erkannt haben. Jesus ist inzwischen weg, rätselhaft verschwunden. Aber das ist so bei den Auferstehungserscheinungen, dass er oft dann einfach verschwunden ist. Und was die beiden jetzt tun, sie setzen sich nicht vors Fernsehen und trinken ihr Feierabendbier. Sie legen sich auch nicht müde ins Bett, wohlig, was war das doch für ein toller Tag, sondern sie machen sich auf den Weg. Zurück zu den anderen Jesus-Freunden. Die müssen das doch erfahren, dass Jesus wirklich lebt. Und so wird aus den Zeugen einer zerstörten, zerbrochenen Hoffnung, dadurch, dass sie erfahren haben, Jesus lebt, werden Zeugen einer lebendigen Hoffnung. wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, schreibt Petrus. Und vermutlich war ihnen der Weg immer noch zu lang, weil sie gerne sofort da gewesen wären. Aber ich vermute, dass ihnen dieser Weg nicht mehr so schwer fiel wie an diesem Nachmittag, obwohl es zum zweiten Mal 11 Kilometer sind. Und dass sie vermutlich viel schneller ankamen, als es am Nachmittag gedauert hatte, weil sie es nicht erwarten können, den anderen weiterzusagen, Jesus lebt. Und dann machen sie eine erstaunliche Erfahrung. Als sie ankamen, wurden sie mit der Nachricht empfangen, der Herr ist tatsächlich auferstanden und dem Petrus erschienen. Da erzählten auch die beiden Jünger aus Emmaus ihre Geschichte, wie Jesus unterwegs mit ihnen gesprochen hatte und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach. Und so teilen sie miteinander die Erfahrung, dass Jesus lebt und was sie mit dem lebendigen Jesus erlebt und erfahren haben. Und das ist Gemeinde. Das ist ein Wesenszug von Gemeinde, dass sich Menschen treffen und darüber reden, was sie mit Jesus, dem lebendigen Herrn, erlebt haben. Aber es bleibt natürlich nicht dabei, dass sie das nur sich gegenseitig erzählen. Weil von diesem Moment an muss die Botschaft raus. Sie muss zu den anderen Menschen, zu den Enttäuschten und Hoffnungslosen. Sie muss zu denen, die dem Auferstandenen noch nicht begegnet sind. Sie muss zu denen, denen das Leben übel mitgespielt hat. Und sie muss auch zu denen, die gerade auf der Sonnenseite des Lebens sind. Denn sie muss zu allen. Alle sollen es wissen, alle sollen es erkennen, Jesus lebt. Jesus ist auferstanden. Und dass Jesus lebt, das ändert alles. Lasst uns beten. Jesus, mach uns zu solchen Zeugen der lebendigen Hoffnung, die durch deine Auferstehung auch bei uns entsteht. Und danke, dass du der lebendige Herr bist, der heute redet, der heute dein Wort so in unsere Herzen hineinfallen lässt, manchmal in Predigten, manchmal in Zweiergesprächen über der Bibel, manchmal im Hauskreis, manchmal im persönlichen Lesen der Schrift, der so zu uns redet, dass wir es erkennen können, ja, du lebst, und unser Herz warm wird für dich. Herr, und so bitte ich dich, dass du auch uns zu Zeugen dieser Hoffnungsbotschaft machst in unserer Umgebung, auch Menschen gegenüber, die gerade enttäuscht und entmutigt sind, aber auch denen, denen es gut geht. Denn es gilt für alle, du bist der Lebendige und durch dich hat sich unsere Welt verändert. Danke, Jesus, dass du lebst. Amen.